Sicherlich werden Sie, werte Zuhörer, mir zustimmen, wenn ich Ihnen sage, dass eine Kanone etwas ganz anderes ist als eine Glocke. Schon nur am Klang kann man das erkennen. Das war eine Kanone und darauf folgt natürlich ein Glockenschlag. Richtig. Doch was haben Kanonen und Glocken gemeinsam? Auf diese düstere Gemeinsamkeit bin ich gestoßen, als ich gelesen habe, dass die älteste Glocke Paraguays in diesem Jahr 300 Jahre alt geworden ist. Als ich mehr über diese Glocke wissen wollte, habe ich unwillkürlich eine Zeitreise begonnen, die mich zu einer alten Jesuitenkirche führte und mir erneut die Grausamkeit des Dreibundkrieges zeigte, als ich von einer 11 Tonnen schweren Monsterkanone erfuhr, die Paraguay extra für diesen Krieg entwarf und baute. Doch beginnen wir am besten bei der 300 Jahre alten Glocke. Jede Glocke hat ihre eigene Sprache. Sie ist ein Kommunikationsmittel und Teil der Kultur-, Sozial-, Religions- und Wirtschaftsgeschichte. Ihre Herstellung vermittelt wissenschaftliches, physikalisches und mathematisches Wissen. Ihr Design vermittelt zudem architektonisches, bildhauerisches und künstlerisches Know-how. Das ist auch der Fall bei unserer Glocke, die vor 300 Jahren gegossen wurde. Die Kirchenglocken der Jesuiten im frühen Paraguay wurden wohl in den Reduktionen von San Cosme y Damian mit Materialien aus Buenos Aires und Santa Fe hergestellt. Vielleicht war der Jesuitenastronom Buenaventura Suarez der Erste, der diese Arbeit perfektionierte. Er installierte jedenfalls eine Sonnenuhr und das erste Teleskop in dieser Mission und dürfte deshalb auch das Wissen um das Glockengießen gehabt haben. Die Kosten für die Glocken, die auf Bestellung nach den Wünschen der Kunden in San Cosme y Damian hergestellt wurden, variierten je nach Größe, Form und Design. Wir sehen uns jetzt mal unsere 300 Jahre alte Glocke genauer an. Es ist eine Glocke, die aus Bronze gegossen wurde und heutzutage im Museum von San Miguel in Misiones aufbewahrt wird. Gegossen wurde sie also im Jahr 1724. Sie besitzt mehrere Gravuren. Zum einen ist da die Inschrift Anno 1724, Ora pro nobis Santa Maria. Zwei Rautenkreuze mit Sockel und ein Siegel umgeben von Rauten. Die Glocke ist gut einen halben Meter hoch und hat oben einen Durchmesser von fast 30 Zentimetern. Der untere Durchmesser beträgt etwas mehr als 45 cm. Man würde meinen, dass diese alte Glocke ein Waisenkind seiner Zeit ist. Doch sie hat, überraschenderweise, Zeitgenossen. Und seien sie auch etwas jünger. Es gibt noch vier andere Glocken in Paraguay, die auch aus dem 18. Jahrhundert stammen. Aufgepasst, denn diese kann man an folgenden Orten des Landes finden. Im Museo Jesuitico de Santiago in Misiones, eine Glocke aus dem Jahr 1725. In der Catedral Metropolitana in Asunción klingt eine Glocke aus dem Jahr 1760. In der Iglesia de la Santísima Trinidad in Asunción klingt eine Glocke aus dem Jahr 1764. Und in der Kathedrale von Villarrica schlägt eine Glocke aus dem Jahr 1781. Auch zu unserer 300 Jahre alten Glocke gehört natürlich eine Kirche. Sie steht im kleinen, unscheinbaren Städtchen San Miguel im südlichen Ostparaguay. Heute stehen nur noch Reste von ihr. Aber zur Zeit der Jesuitenreduktionen war diese Kirche ein Prachtbau. Ihr Entwurf wird im Allgemeinen den Jesuiten Giovanni Battista Primoli zugeschrieben, aber auch der Name Francisco de Rivera wurde zumindest als Mitarbeiter aufgegriffen und die Empore muss das Werk von José Grimau gewesen sein. Die Kirche wurde im Barockstil angelegt und ab 1735 in Sandstein errichtet. Ursprünglich war die Kirche innen und außen weiß gestrichen, wobei Tavatinga, ein in der Region vorkommender grauer Ton, verwendet wurde. Das Innere war in drei Schiffen unterteilt, die durch Steinbögen voneinander getrennt waren, mit einem Holzdach in Form eines Gewölbes. Das Querschiff wurde von einer Kuppel mit einem Sechseckdach überdacht. Die 11 Altäre, einer in der Hauptkapelle, 4 im Querschiff und 6 in den Seitenschiffen, waren reich mit vergoldeten und polychromen Schnitzereien, Skulpturen und Gemälden verziert. Auf dem Hauptaltar thronte eine Statue des Erzengels Michael. Jemand, der die Kirche selber gesehen hat, ist der Vicomte von San Leopoldo. Er war ein brasilianischer Schriftsteller, Justizbeamter und Politiker und beschreibt die Kirche wie folgt. Vor einem großen viereckigen Platz, in dem 9 Straßen führen, sah man den Tempel, so aus Lehm- und Steinmauern, aber sehr dick und weiß getüncht mit Tabatinga. Die Kirche ist von 3 Schiffen, 350 Palmen lang und 120 breit, mit 5 Altären von vergoldeten Schnitzereien und ausgezeichneten Gemälde. Der Turm ist ebenfalls aus Stein und hat 6 Glocken. Soweit die Beschreibung von Vicomte von San Leopoldo aus Brasilien. Woher kam denn die Idee, diese Jesuitenreduktionen zu bauen mit solchen Kirchen als Mittelpunkt des Geschehens? Am Ende der Renaissance, im Jahr 1539, gründete der heilige Ignatius von Loyola den Jesuitenorden, der sich bald als die dynamischste, vielseitigste und erfolgreichste religiöse Körperschaft erwies, die auf dem Gebiet der Missionierung tätig war. Ihr Erfolg beruhte auf strenger Disziplin, einer soliden kulturellen und pädagogischen Ausbildung von großer Tragweite und einer berühmt-berüchtigten Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen lokalen Gegebenheiten, die es ihnen ermöglichte, einheimische Bräuche zu nutzen, um die Auswirkungen der Bekehrung abzumildern und sie für Nichtchristen leichter und attraktiver zu machen. In Amerika waren die Missionen auch als Reduktionen bekannt, ein Wort, das vom lateinischen reducere abgeleitet ist und so viel wie führen oder lehren bedeutet. Dort versammelten die Priester zahlreiche Eingeborene um sich, lehrten sie die Lehre der katholischen Kirche und die europäischen Gewohnheiten und bildeten weitgehend autonome Gemeinschaften, die jedoch letztendlich vom Monarchen und dem Ordensgeneral abhängig waren. Doch irgendwann fielen die Jesuiten in Ungnade und mussten Lateinamerika verlassen. Zurück blieben die Reduktionen und ihre massiven Bauten, die langsam verfielen. Und nur 5 Glocken aus dieser Zeit haben überlebt. Warum denn eigentlich? Wir kommen jetzt zu der düsteren Verbindung zwischen Glocken und dem Dreibundkrieg. Dieser Krieg, der Paraguay praktisch verwüstete. Der Dreibundkrieg oder auch der Große Krieg tobte in den 1870er Jahren und er forderte Paraguay sämtliche Ressourcen ab. Darunter auch Material, um Kanonen zu gießen. Dazu nimmt man doch irgendetwas aus Metall, oder? Falsch. Eben nicht einfach nur irgendein Metall. Eisen war zwar verfügbar, aber es war unzuverlässig, wenn es darum ging, der Explosivkraft des Schießpulvers zu widerstehen und den Belastungen standzuhalten, die sich durch das mit hoher Geschwindigkeit durchlaufende Geschoss im Rohr verursacht wurden. Eisen also schon mal nicht. Aber was dann? Welches Material auch immer verwendet werden sollte, es musste drei Haupteigenschaften aufweisen. Es musste fest genug sein, um den Belastungen standzuhalten, die das durch den Lauf fliegende Geschoss verursachte. Es musste der Sprengkraft des Schießpulvers widerstehen können, um beim Abschuss nicht zu platzen. Und es musste gleichzeitig so flexibel sein, dass es in seine ursprüngliche Form zurückkehren konnte, nachdem es durch die Erschütterungen der heftigen Entladung beim Abschuss leicht verformte. Bronze erfüllte überraschenderweise alle diese Eigenschaften und machte Kanonen sogar leichter, da sie dünnwandiger gebaut werden konnten. Bronzekanonen waren auch zuverlässiger, denn wenn der Lauf explodierte, riss er nur auf und zersprang nicht wie ein Eisenlauf in scharfe Splitter, die das eigene Heer verletzten. Also, der Dreibundkrieg tobte und es mussten Kanonen her. Also wurde alles eingeschmolzen, was eben nur nach Bronze aussah. Und es kam, was kommen musste. In einer kollektiven Aktion wurden 1866 praktisch alle Bronzeglocken aller Kirchen Paraguays, sowohl die zerbrochenen als auch die gesunden, in der Gießerei in Ibicuí eingeschmolzen und zu Kanonen verarbeitet. Außer einigen wenigen, wie wir gesehen haben. Es wurden mehrere Kanonen gegossen. Eine war aber anders als alle anderen. Geschaffen werden sollte eine Waffe, die dem Feind Angst und Schrecken einjagen sollte und die feindlichen gepanzerten Schiffe versenken sollte. Gebaut werden sollte eine Monsterkanone. Die Idee kam vom englischen Techniker und Zeichner Michael Hunter. Gesagt, getan. Die Kanone wurde gegossen, und zwar komplett aus der Bronze von Kirchenglocken. Das Resultat? Ein 11 Tonnen schweres Geschütz, das eine Kugel von 25 cm Durchmesser abfeuern konnte. Normale Kanonen feuerten damals Kugeln ab, die etwa halb so groß waren. Die Kanone wurde ihrem Material getreu El Cristiano genannt, zu Deutsch der Christliche, mit dem Beisatz die Religion für den Staat. Dieser Name erinnert an eine Prise schwarzen Humors, kann aber auch die Hoffnung zeigen, die in dieser schweren Artillerie gesetzt wurde. Die Kanone war ab den ersten Monaten des Jahres 1867 einsatzbereit und kam in der Schlacht von Curuguaty am 21. März 1868 zum Einsatz. Sie verfehlte ihre Wirkung nicht. Auf dem Schlachtfeld, besonders bei den Argentiniern, sorgte sie für Angst und Schrecken. Folgender Ruf soll im Krieg gehört worden sein, wenn El Cristiano abgefeuert wurde.
Das war ein Schuss vom Cristiano! Duckt euch!
Später wurde die Monsterkanone nach Humaitá verlegt, wo sie nach der blutigen Konfrontation in den Händen der alliierten Streitkräfte zurückgelassen wurde. Seitdem befindet sie sich im Nationalen Historischen Museum in Rio de Janeiro in Brasilien. Ihre Rückgabe wurde bereits beantragt, konnte aber leider noch nicht realisiert werden. Also gibt es eine düstere Gemeinsamkeit, die Glocken und Kanonen teilen, ihr Baumaterial. Definitiv ist aber Glockenklang schöner als Kanonendonner und Frieden besser als Krieg. Es ist mir aber ehrlich gesagt immer noch unerklärlich, warum die 300 Jahre alte Glocke aus dem Museum den Krieg überstanden hat. Und genauso wenig kann ich mir erklären, wie sich aus den damaligen Trümmern das Paraguay entwickeln konnte, das ich heute kenne. Die Glocke zeigt mir aber, dass beides möglich ist. Vielleicht durch hartnäckige Resilienz und die Liebe zum eigenen Volk, zum eigenen Land, mit seiner Kultur und mit seinen Traditionen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Bericht wurde unter anderem mit Hilfe folgender Quellen geschrieben: Quora, Ultima Hora und der Facebook-Seite Memorias de la Guerra contra la Triple Alianza und Wikipedia.